Hallo auch von meiner Seite. Der Tobi hat mich eben schon sehr nett eingeleitet. Ich bin Simon. Viele von euch werden mich noch kennen. Ich war viele Jahre hier in der Gemeinde. Ich bin Anfang 2022 in eine andere Gemeinde gewechselt, aus verschiedensten Gründen. Habe letztes Jahr im Herbst nochmal hier gepredigt. Und jetzt habe ich wieder die Ehre, hier zu sein, wieder euch das Wort Gottes nahe zu bringen. Und das ist mir eine große Ehre und ich freue mich wirklich, hier sein zu dürfen und das machen zu dürfen. Tobi hat das schon sehr gut eingeleitet, das Thema. Also besser hätte man es wahrscheinlich nicht machen können, diese vorbereitenden Worte so, diese, was gesprochen wird vorher, bestimmt, was nachher kommt. Und darum soll es heute gehen. Und deswegen möchte ich direkt in den Predigttext gehen. In Lukas 22, ab Vers 39. Aber bevor wir da reinsteigen, möchte ich noch kurz den Kontext erläutern. Wir sehen gleich Jesus im Garten Gethsemane, aber was ist vorher passiert? Jesus hat vorher ungefähr 30, 33 Jahre hier auf der Erde gelebt. 3 Jahre ungefähr davon waren sein Dienst auf dieser Erde. Er ist durch Israel gelaufen, hat überall Wunder getan, hat das Reich Gottes verkündigt, hat Buße gepredigt und Vergebung der Sünden durch den Glauben an Gott, durch die Umkehr zu ihm. Und jetzt ist er in Israel eingezogen, wurde wie ein König da begrüßt, hat das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern schon gefeiert. Der Jünger Judas ist schon weggegangen, um ihn verraten zu werden. Und jetzt geht er noch kurz, bevor dann die Soldaten kommen und ihn abführen werden und dann am Ende schlussendlich ans Kreuz schlagen werden, geht er in diesen Garten und betet dort noch einmal mit seinen Jüngern. Also er geht mit seinen Jüngern dahin und betet dort noch einmal. Das ist der Kontext. Und ich möchte starten, Lukas 22, Vers 39. Und er ging hinaus und begab sich nach seiner Gewohnheit an den Ölberg. Es folgten ihm aber auch seine Jünger. Und als er an den Ort gekommen war, sprach er zu ihnen, betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Und er riss sich von ihnen los, ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder, betete und sprach, Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er war in ringendem Kampf und betete inbrünstiger. Sein Schweiß wurde aber wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Und als er vom Gebet aufstand und zu seinen Jüngern kam, fand er sie schlafend vor Traurigkeit. Und er sprach zu ihnen, was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Ich möchte noch einmal beten. Herr, ich danke dir für den Morgen. Ich danke dir, dass wir uns hier versammeln können unter deinem Kreuz, in deinem Namen, dass wir wissen dürfen, dass unser Erlöser lebt, wie wir eben gesungen haben, dass wir diese Gewissheit haben dürfen. Und du siehst das Thema, über das ich heute reden möchte. Und ich möchte dich bitten, dass du offene Herzen schenkst, dass du auch mein Herz weich machst, dass du durch deinen Geist sprichst zu unseren Herzen, dass du durch mich sprichst. Ohne dich, ohne dein Wirken ist das alles nutzlos, was wir hier machen. Deswegen möchte ich dich bitten um deine Gnade, dass du mir die richtigen Worte schenkst und dass du schenkst, dass die Worte auch ankommen und das bewirken, was du möchtest in den Herzen. Ich danke dir für das, worüber wir heute hören dürfen, Herr. Amen. Ich möchte anfangen in Vers 40. Das ist erstmal nur so ein bisschen so eine Randnotiz, aber das war noch etwas, das ist mir wichtig geworden. Und das zeichnet das Bild nochmal etwas voller. Jesus spricht hier zu seinen Jüngern, als er mit ihnen zum Garten kommt, betet, dass er nicht in Versuchung kommt. Das mag jetzt erstmal so, man hört das und okay, sie sollen beten, nicht in Versuchung zu kommen. Was mich da hat nachdenken lassen ist, dass er ein paar Verse vorher in Vers 32 zu Petrus sagt, ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wenn du eins umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Das heißt, Jesus hat schon für ihn gebetet. Und in Johannes 17, das ist auch vor dem Garten Gethsemane, betet Jesus für alle Jünger. Er sagt, während er auf der Erde war, hat er seine Jünger in seinem Namen bewahrt und jetzt bittet er den Vater, dass er seine Jünger bewahren würde, wenn Jesus selbst nicht mehr da wäre. Das heißt, Jesus hat schon zum Vater gebetet und Jesus wusste auch, wenn er den Vater um etwas bittet, wird es geschehen. Das lesen wir woanders, wo er Lazarus aus dem Grab ruft. Da sagt er, dass er weiß, der Vater wird ihn immer erhören. Jetzt ist die Frage, warum sagt er den Jüngern dann noch, dass sie beten sollen? Und das ist ganz interessant, finde ich, weil auch wenn er weiß, der Vater wird sie halten, weil er sie drum, weil Jesus darum gebeten hat, sagt er den Jüngern, geht selbst zum Vater, geht in diese Beziehung mit ihm, ordnet ihm euch ihm unter und bittet ihn, dass er euch nicht in Versuch, dass diese Versuchung nicht kommt. Beten ist nicht nur eine Transaktion, wir beten, wir bekommen, Jesus hat gebetet, die Jünger bekommen, dass ihr Glaube Bestand hat, sondern es ist eine Beziehung. Wir gehen zu Gott, wir gehen in diese Beziehung mit Gott, wir ringen darum und wenn Gott es dann gibt, dann ist es doch viel besser, als wenn er es uns einfach so gegeben hätte. Wenn ihr euch vorstellt als Eltern, ihr gebt dem Kind einfach, was es will, das Kind kommt gar nicht zu euch, ihr wisst schon, was es braucht, gebt ihm einfach alles. Wo ist da die Beziehung? Wenn das Kind aber zu euch kommt und euch um etwas bittet und ihr dem Kind es gebt, dann ist da eine Beziehung zwischen euch. Und genau das sehen wir hier. Und es drückt auch diese Liebe Jesu zu seinen Jüngern aus, wie er sagt, betet zum Vater, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Betet und geht in diese Abhängigkeit von ihm, in diese Beziehung. Und es ist offensichtlich, dass Versuchung kommen würde. Die sind 3 Jahre mit Jesus ungefähr rumgelaufen, haben sein Wirken gesehen, haben gedacht, jetzt kommt der verheißene Retterkönig, der das Schweigen der Propheten durchbricht. Jahrhundertelang waren keine Propheten mehr aufgetreten. Jetzt kommt Jesus, jetzt fängt das Reich Gottes an, jetzt geschehen Wunder. Ja, und dann stirbt er am Kreuz. Dass da Versuchung kommt, ist offensichtlich. Und deswegen sagt Jesus seinen Jüngern, betet, dass er nicht in Versuchung kommt. Und auch das ist schon ein Ausdruck dessen, was geschehen wird und seiner innigen Beziehung zu seinen Jüngern. Und im nächsten Vers lesen wir direkt, und er riss sich von ihnen los. Also auch hier wieder, er muss sich von seinen Jüngern losreißen, weil die Beziehung zu ihnen so tief ist, seine Liebe zu ihnen ist so tief. Ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder und betete. Jetzt kann man sich auch hier fragen, warum hat Jesus keine Gebetsgemeinschaft mit seinen Jüngern gemacht? Sie hätten doch zusammen beten können für das Ganze. Aber Jesus geht, wie er es immer wieder in seinem Dienst getan hat, alleine zum Vater. Wir lesen immer wieder, dass er sich morgens die Zeit genommen hatte, zum Vater zu gehen, in diese 1-zu-1-Beziehung, in dieses tiefe, innige, nur er und der Vater, niemand anders. Und genau das tut er jetzt hier auch wieder. Und er kniet sich nieder zum Beten. Das war damals nicht so typisch. Damals hat man eher gestanden, lesen wir auch in einem anderen Gleichnis. Und er kniet sich aber hier nieder und demütigt sich vor seinem Vater im Himmel. Und auch das ist schon wieder ein bisschen ein Hinweis darauf, was er beten wird, dass er sich hier so niederkniet. Was betet er? In Vers 42 lesen wir, Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und wenn wir die Geschichte vorher lesen, dann hat Jesus schon ganz oft angekündigt, er wird sterben. Er wird sterben müssen, um das zu vollbringen, was er gesagt hat, um Rettung anzubieten, um uns von Schuld zu erlösen. Er muss dafür sterben, hat er gesagt. Und auch sagt der Vater, wenn du willst, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst. Eine andere Übersetzung sagt, Vater, wenn du willst, so nimm diesen Kelch von mir weg. Wie kann er denn sagen zum Vater, wenn du willst, nimm ihn weg? Er wusste doch, dass das der Wille des Vaters ist. Wie kann er also jetzt sagen, wenn du willst, nimm ihn von mir? Er wusste es und er war auch, hat es selber immer wieder angekündigt und hat auch angekündigt, dass er freiwillig sein Leben geben wird. Warum betet er das jetzt also? Dafür sollten wir erst gucken, was ist dieser Kelch überhaupt? Das kann man, wenn wir Bibel lesen, dann lesen wir oft so drüber, ja, nimm diesen Kelch von mir, das haben wir gehört, aber was bedeutet das überhaupt? Denn wenn wir in die Bibel gucken, lesen wir überall, auch im Alten Testament, dieses Bild von diesem Kelch. In Psalm 23 zum Beispiel steht auch von einem Becher, der bis zum Rand gefüllt ist. Das ist was Gutes. Wir lesen aber auch von einem Kelch, der mehr für ein Schicksal steht. Oder in Jesaja 51 von einem Becher des Zorns, dieser Becher und Kelch. Das sind alles die gleichen Sachen. Und wenn Jesus hier also betet, nimm diesen Kelch von mir, wenn du willst, in dem Sinne, betet er, wenn du willst, nimm diese Leiden und diesen kommenden Zorn von mir. Aber was hat es denn überhaupt mit diesem Leiden und dem Zorn auf sich? Warum musste Jesus überhaupt leiden? War er nicht der Perfekte? War er nicht der, der komplett gerecht gelebt hat? Hat er nicht geheilt? Hat er nicht den Leuten Gott verkündigt? Die Buße, die Umkehr zu ihm? Hat er nicht gesagt, das Reich Gottes ist nahe gekommen? Warum spricht er jetzt hier von Leiden und Zorn? Und da möchte ich noch mal kurz darauf eingehen, was es damit überhaupt auf sich hat. Als Gott uns geschaffen hat, hat er uns als sein Ebenbild geschaffen, als Repräsentanten von ihm über seine Schöpfung gestellt. Wir sollten ihn repräsentieren in der Schöpfung. Er hat uns als Krone über die Schöpfung gesetzt, uns in seinem Bild geschaffen. Und wir, beziehungsweise Adam und Eva, haben sich gegen ihn aufgelehnt. Der Teufel kam, hat Gott wirklich gesagt, so in dem Sinne, dass ihr das und das nicht machen dürft. Und dann kommen Zweifel in ihnen auf und sie lehnen sich auf gegen das, was Gott gesagt hat und brechen damit seinen Willen, brechen damit auch mit ihrer eigenen Repräsentantenrolle. Und wenn wir jetzt schauen wollen, ob wir gute Repräsentanten sind, dann brauchen wir nicht unbedingt nur in die Bibel schauen, wir können in den Spiegel schauen und ganz ehrlich uns fragen, sind wir gute Repräsentanten für einen Gott, der komplett gerecht, komplett heilig, komplett perfekt, komplett gnadenvoll, komplett liebevoll ist? Sind wir das? Und wenn du davor bist, schon Ja zu sagen, dann möchte ich dich erinnern, denk an deinen schwächsten Moment, an den Moment, wo du gescheitert bist, wo du komplett am Ende warst. Hast du da Gott gut repräsentiert? Wenn ich auf mich schaue, nö. Ich habe ihn nicht gut repräsentiert. Ich habe ihn selbst in meinen stärksten Momenten wahrscheinlich nicht so repräsentiert, wie es ihm würdig wäre. Und jetzt müssen wir schauen, was tut denn Gott jetzt damit? Er hat gesagt, wir sollen ihn repräsentieren in seiner Schöpfung, als sein Ebenbild. Er ist heilig, er ist gerecht. Wir repräsentieren ihn aber nicht gut. Was folgt daraus? Wenn Gott könnte jetzt zum Beispiel sagen, ja, ich habe zwar gesagt, ihr sollt das tun, ich weiß, ihr macht es nicht, ich drücke mein Auge zu, alles gut. Aber was würde das bedeuten, wenn Gott das machen würde? Das würde bedeuten, dass Gott selbst seine eigene Exzellenz verwerfen müsste, seine eigene Gerechtigkeit und Heiligkeit, sagen müsste, ja, ich habe zwar gesagt, ihr sollt mein Repräsentant sein, weil ich bin heilig, ich bin gerecht, ihr sollt das auch ein Bild davon in meiner Schöpfung sein. Und wenn ihr das nicht macht, ist das schon gut, ich bin ja auch nicht so wichtig. Wer bin ich schon? Das hätte das zum Ausdruck. Gott würde aufhören, Gott zu sein, wenn er das machen würde. Das heißt, Gott bleibt Gott, Gott bleibt gerecht. Und was folgt dafür für uns? Wir haben Schuld vor diesem Gott. Wir kommen diesem Anspruch Gottes an uns, werden wir nicht gerecht. Und deswegen steht hier von diesem Becher in dem Text, diesem Becher, der mit Schuld, mit Leiden, mit Zorn in Verbindung gebracht wird. Wir haben Gott getreten, mit den Füßen getreten. Wir haben ihn verachtet mit dem, wie wir gelebt haben, wie wir unsere eigenen Wege gegangen sind, nicht nach seinem Willen gefragt haben, sondern unser eigenes Ding gemacht haben. Nun ist Gott aber der Gerechte, aber Gott ist nicht nur und ausschließlich gerecht und heilig. Denn wir lesen immer durch die ganze Bibel hinweg, Gott ist ein gnadenvoller Gott. Gott ist ein Gott voller Liebe. Aber wie passt das jetzt zusammen? Auf der einen Seite seine Gerechtigkeit, wir sind schuldig vor ihm, auf der anderen Seite seine Liebe. Wie passt das zusammen? Jetzt sehen wir hier Jesus in unserem Text, der war der perfekte Repräsentant Gottes. Der hat kein einziges Mal sich gegen Gottes Willen, gegen den Willen des Vaters aufgelehnt. Er hat ein perfektes Leben gelebt, er hat Menschen geheilt, hat ihnen Gutes getan, hat aber auch sie überführt, ihnen gesagt, so wie ihr lebt, das sind eure eigenen Gebote, das ist nicht Gottes Wille, wie ihr das tut. Und er hat sich dem Vater vollkommen untergeordnet. Er war der perfekte Repräsentant, sodass er zu Recht sagen konnte in Johannes 14, Vers 9, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wer von uns kann das sagen? Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Vielleicht eine kleine Facette des Vaters kann man in uns hoffentlich sehen. Aber wer Jesus gesehen hat, der hat den Vater vollkommen gesehen, so wie er wirklich ist, weil er der perfekte Repräsentant war. Und doch, obwohl er gerecht war, spricht er hier davon, von einem Becher, der an ihm vorübergehen soll, wenn es der Wille des Vaters sei, von Leiden und Zorn Gottes. Und es ist eben der Fall, weil Gott in seiner Liebe trotzdem Gemeinschaft mit uns möchte. Aber damit er Gemeinschaft mit uns möchte, muss irgendwas mit dieser Schuld passieren. Wir haben eben festgestellt, er kann sie nicht einfach, na, ist nicht schlimm, ach, alles gut, ich mache die Augen zu. Das kann er nicht, sonst wird er aufhören, Gott zu sein. Das heißt, er lädt die Schuld auf Jesus am Kreuz. Und damit ist er gleichzeitig gerecht Schuld wird angerechnet, er macht keine Kompromisse und gleichzeitig ist er der denjenigen rechtfertigt, der an Jesus glaubt. Er bleibt Gott, er bleibt vollkommen, alle seine Eigenschaften bleiben intakt, sie stehen nicht im Konflikt miteinander und er rechtfertigt uns. Und wenn wir in den Text schauen, sehen wir, wie groß diese Botschaft ist, wie viel da mitschwingt, wenn wir uns darüber Gedanken machen. Jesus, der Sohn Gottes, der selber wusste, er hat es angekündigt, er wird sterben, er muss sterben, um das zu vollbringen, wozu er gekommen ist, kniet jetzt hier vor dem Vater und sagt, Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, was ist da passiert? Wie kann denn der Sohn jetzt hier irgendwie mit dem Vater ringen? Er wusste doch, was passiert. Wie kann er denn plötzlich scheinbar einer anderen Meinung sein als der Vater? Wie kann da plötzlich ein Konflikt zwischen dem Sohn und dem Vater sein, wenn Gott doch eins ist und die drei Personen vollkommen übereinstimmen? Wenn wir zum Beispiel in 1. Mose schauen, schon in der Schöpfung war Gott vollkommen eins. Dort steht, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich. Da kommt schon raus, es sind drei Personen in der Gottheit und die sind vollkommen, stimmen sie überein, in dem, dass sie den Menschen machen wollen. Da ist nicht, der eine will den Menschen machen, der andere sagt, irgendwie nicht so viel Lust. Die sind alle eins und stimmen überein. Aber Jesus hat, als er auf die Erde kam, eine menschliche Natur auf sich genommen. Er hatte seine göttliche Natur behalten und hat zusätzlich eine menschliche Natur auf sich genommen, hat sich in den Körper eines Menschen gezwängt, könnte man sagen. Und mit dieser Menschlichkeit, die er angenommen hat, kommt auch Schwachheit. Wir lesen, dass er hungerte, dass er dürstete, dass er weinte. All diese Dinge lesen wir und das geht nur, weil er wirklich Mensch war. Er war Gott und Mensch zugleich in einer Person, in der Person Jesu Christi. Und wenn wir das hier sehen, dann ist das ein Ausdruck seiner Schwachheit. Wenn er sagt, Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst. Er sieht, was kommen wird. Er sieht den Zorn Gottes. Er sieht das Leiden, was er tragen wird. Und kann nicht anders als schaudern darunter. Und kann nicht anders als Angst zu haben und Furcht zu kriegen. Und zu sagen und da zum Vater zu kommen, nimm diesen Kelch von mir, wenn du willst. Wichtig ist, er sagt nicht, nimm diesen Kelch von mir, einfach nur so, sondern er sagt, nimm diesen Kelch von mir, wenn du willst. Er ordnet sich trotzdem in seiner Menschlichkeit als der perfekte Repräsentant des Vaters ihm unter. Das, was wir nicht machen, wo wir uns auflehnen gegen den Vater, gegen seinen Willen, da ordnet er sich unter, auch wenn er weiß, was kommen wird, auch wenn er weiß, dass er es nicht verdient hat, das zu tragen. Er gibt sein Leben freiwillig. Er macht das alles aus sich heraus, aus freien Stücken. Er wird nicht vom Vater getreten. So, du gehst jetzt mal, Sohn, du bist jetzt alt genug, du gehst jetzt mal auf die Erde, machst mal was, hast lang genug herumgesessen im Himmel. Sondern Jesus, steht in der Bibel, entäußerte sich selbst, er erniedrigte sich selbst bis zum Tod am Kreuz. Ist gehorsam geworden. Das ist etwas, was er aus sich selbst heraus, aus freien Stücken gemacht hat, weil er wusste, was rauskommen wird am Ende. Weil er wusste, dass unsere Rettung davon abhängt. Und jetzt lesen wir hier, wie er darunter zusammenbricht, unter dieser Last, unter allein dieser Vorstellung, was passieren wird ein paar Stunden später. Das ist der Zorn und das ist der Zorn des Vaters, auf ihn ausgegossen wird. Jetzt können wir denken, was ist das denn für ein Vater, der seinen Sohn da ans Kreuz schickt und ihn da krepieren lässt, elendig. Was ist das für ein Vater? Aber in Vers 43 lesen wir weiter, da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Der Vater liebt seinen Sohn und der Vater sieht seinen Sohn in diesem Leiden, was er schon hat im Hinblick auf das, was wirklich kommen wird, auf das Kreuz. Er sagt ihm aber nicht, so, ich nehme den Kelch von dir. Der Sohn muss dadurch. Das war der Wille des Vaters schon bevor der Grundlegung der Welt, heißt es später. Aber er sieht seinen Sohn, er lässt ihn nicht im Stich in dieser Situation. Es ist klar, dass er ans Kreuz muss, aber er lässt ihn da nicht alleine hingehen in dem Sinne, sondern er stärkt ihn noch durch seinen Engel. Er schickt ihm einen Engel vom Himmel, der ihn stärkt. Der Entschluss steht fest Und doch stärkt der Vater seinen Sohn in dieser Lage. Wie groß auch diese Liebe des Vaters ist, dass er seinen eigenen Sohn hingibt für uns. Den Sohn, den er wirklich lieb hat, seinen einzigen Sohn für uns hingibt. Und wenn wir uns das auf der Zunge zergehen lassen, was da eigentlich passiert, man kann da auch wieder schnell drüber hinweglesen, aber es kommt ein Engel vom Himmel und stärkt den Sohn Gottes. Wen haben wir da vor uns? Wir haben den vor uns, durch den die ganze Welt erschaffen wurde, durch den nichts hier existieren würde, wenn er nicht wäre, Jesus Christus selbst. Und der ist in seiner menschlichen Natur so schwach, dass er von seiner eigenen Schöpfung, von einem Engel, der durch ihn erschaffen wurde, gestärkt werden muss. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Er macht sich so klein, dass er von seiner eigenen Schöpfung, der Ewige, dass er von seiner eigenen Schöpfung gestärkt werden muss. Wie sehr er sich gedemütigt hat für uns. Und was macht Jesus jetzt mit dieser Kraft, die er bekommen hat durch den Engel? Wenn wir weiterlesen, Vers 44. Und er war in ringendem Kampf und betete inbrünstiger. Sein Schweiß wurde aber wie Blutstropfen, die auf der Erde fielen. Er hat nicht die Kraft genommen und ist jetzt mit erhobenem Haupt ans Kreuz gegangen und sagt, kreuzigt mich, kreuzigt mich. Nein, er ist weiter im Gebet geblieben. Er ist weiter in diesen ringenden Kampf gegangen. Und er ist weiter mit dieser Kraft, hat sie zurück zu Gott sozusagen gegeben und ist im Gebet wieder zu Gott gekommen. Wie können wir uns das vorstellen, diesen Kampf? Wie sieht das aus praktisch? Das ist in gewisser Weise eine Mutmaßung, aber ich denke, sie ist biblisch begründet. Wenn wir zum Beispiel in Matthäus schauen und in Markus, da ist die gleiche Geschichte aus anderer Perspektive geschrieben und da steht, dass Jesus dreimal dieses gebetet hat mit dem Kelch. In der Lukas-Stelle lesen wir es nur einmal, in den anderen Stellen lesen wir es dreimal. Und in der Parallelstelle in Matthäus ist es sehr interessant, wie sich das Gebet entwickelt. Betet er zuerst zum Vater, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Da ist noch dieses, ein bisschen mehr so eine Option. Wenn du willst, so, wenn dieser Kelch an mir vorübergehen kann, so mach das in dem Sinne. Und später geht es weiter. Mein Vater, wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. So konkreter ist es wird immer klarer, dass es unausweichlich ist, dass er diesen Kelch eben trinkt. Das macht nicht wett, dass er keine Angst mehr hätte. Er hat immer noch Angst, er hat immer noch Furcht. Das sehen wir hier im Text ganz klar. Aber es ist klar und der Vater macht es ihm klar, das ist unausweichlich. Das wird so geschehen. Und genau wie er seinen Jüngern im Vater unser beigebracht hat, zu beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, so betet Jesus das ja auch. Er bittet, dass der Wille des Vaters geschehen soll. Und was das mit ihm macht, das sehen wir hier. Er betet noch inbrünstiger. Er schwitzt so sehr, dass sein Schweiß wie Blutstropfen auf die Erde fallen. So unausweichlich dieser Kelch ist, umso größer wird diese Furcht, es kommt jetzt wirklich. Diese Realisation, dass dieser Zorn Gottes wirklich auf ihn ausgegossen wird am Kreuz, den wir verdienen, den er nicht verdient hat, umso größer wird das, was wir hier sehen, dass er anfängt zu schwitzen am ganzen Leib in dem Sinne. Und manche Ausleger sehen hier in diesen, sein Schweiß wurde aber wie Blutstropfen, eine seltene medizinische Angelegenheit, sage ich mal, bei der so viel Stress in diesem Menschen war und so viel Angst, dass dort etwas im Körper passiert, dass da wirklich Blut aus der Haut rauskommt und sich dieses Blut mit Schweiß vermischt. Ich weiß nicht, ob es so war, der Text gibt uns da jetzt nicht so viel Aufschluss drauf. Nichtsdestotrotz, egal ob es so war oder nicht, dass er unter Furcht steht, dass er Angst hat, das ist offensichtlich. Das vor ihm liegende Kreuz lässt ihn so sehr schaudern. Und das, wie Tobi gesagt hat, das bestimmt auch, wie wir das Kreuz sehen. Wie groß diese Wirkung des Kreuzes ist, was da wirklich passiert ist. Wenn der Sohn Gottes selbst so sehr davor schaudert, dann muss das heißen, dass das wirklich schlimm war. Und wir hatten letztens bei uns in der Gemeinde eine Predigt über Jesaja 53, über den leidenden Gottesknecht, wo dann der Prediger auch auf die Leiden Jesu auf dem Kreuzesweg eingegangen ist, wie er da, wie die Römer die Kreuzigung so vollzogen haben. Die Römer waren wirklich sehr gut darin, Menschen zu foltern und so zu foltern, dass sie möglichst lange noch unter diesen Leiden bleiben müssen, bis sie dann letztendlich sterben, um ein abschreckendes Symbol durch diese Kreuzigung darzustellen, damit eben Leute abgeschreckt sind und sich nicht gegen das Römische Reich auflehnen. Und danach, nach der Predigt, kam eine Schwester zu dem Prediger und sagte: Mario, die Predigt war aber nicht so jugendfrei, ne? Ja, das ist nicht jugendfrei, was da passiert ist. Da sind auch andere Menschen durchgegangen, aber dass unser Herr da durchgegangen ist, zeigt einfach, wie viel wir ihm wert waren, wie viel es wert war, uns zu erlösen. Und auch wenn sich das vielleicht doof anhört, die Leiden am Kreuz, die körperlichen Leiden, die waren, wenn überhaupt, nur eine Schneeflocke auf dem ganzen riesigen Eisberg. Wir reden oft die Spitze vom Eisberg, weil das meiste unter Wasser ist. Aber ich würde sagen, es war nur eine Schneeflocke obendrauf, die Leiden, die er am Kreuz an sich hatte, durch seinen Körper. Die viel größeren Leiden, der riesige Eisberg, den er getragen hat, war unsere Schuld. Das, was wir nicht mal in Ewigkeit hätten abbezahlen können. Spurgeon hatte mal gesagt, in 10.000 mal 10.000 Jahren könnten wir es nicht abbezahlen, unsere Schuld vor dem ewigen Gott. Wenn wir an einen ewigen Gott glauben, dann ist selbst die kleine Sünde gegen ihn hat eine ewige Strafe zur Folge. Und diese Schuld, die nicht mal 10.000 mal 10.000 Jahre von uns selbst hätten abbezahlen können, die trägt Jesus am Kreuz innerhalb von ein paar Stunden. Und das nicht nur von einer Person, sondern vor allen denen, die am Ende gerettet werden. Und denen trägt er diese Schuld am Kreuz. Und lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. In diesen paar Stunden trägt Jesus von etlichen Menschen etwas, was sie selbst hätten in Ewigkeit nicht abbezahlen können. Kein Wunder, dass Jesus so reagiert, wie er hier reagiert. Dass seine menschliche Natur so zum Ausdruck kommt, er sich fürchtet. Und zum Vater betet. Unser Text endet, oder ich möchte jetzt mit dem Text hier enden, aber wenn wir uns das Evangelium weiter anschauen, dann wird Jesus nach dem Gebet aufstehen. So wie der Vater es festgelegt hat, wird alles kommen. Er wird abgeführt von den Römern, noch nicht von den Römern, wie auch immer. Er wird abgeführt, wird von den Juden, von seinem Volk verworfen, wird der Gotteslästerung bezichtigt, weil er sagt, er ist der Sohn Gottes und er ist es. Aber die Juden wollen es nicht wahrhaben. Er wird vor das römische Gericht gebracht, vor Pilatus, und auch da sagt er: Gib dir nochmal den Ausweg. So, ihr habt ihn jetzt zu mir gebracht, aber einmal im Jahr gebe ich euch einen Gefangenen frei. Wollt ihr ihn nicht doch wieder frei haben? Er hat doch nichts getan. Und wen wollen die Juden dann freigelassen haben? Einen Mörder. Einen Mörder lassen sie frei. Und Jesus, der unschuldige Sohn Gottes, wird ans Kreuz genagelt. Er wird gegeißelt, verspottet, angespuckt. Der Schöpfer der Welt, durch den die Welt geschaffen ist. Und was waren Jesu Worte am Kreuz, eine seiner Worte am Kreuz? Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Das, was er hier schon, wofür er geschaudert hat, hier im Garten, das war dann am Kreuz wirklich vollbracht. Keiner hat je ein gerechteres Leben gelebt als Jesus. Keiner könnte es, nur er konnte es. Und doch hat er diesen Kelch getrunken und jetzt war es vollbracht. Er hatte diesen Kelch getrunken und die Schuld und den Zorn Gottes getragen, so wie es sein Wille war. Und das ist nicht das Ende. Da hat Tobi mich auch nochmal darauf hingewiesen und da war ich sehr dankbar für, weil ich mich so ein bisschen in dieser Echokammer des Kreuzes bewegt habe und den Blick auf die Auferstehung da ein bisschen verloren habe, bin ich ehrlich. Aber Jesus ist nicht nur am Kreuz gestorben, er ist auch auferstanden. Was könnten wir mehr als Bestätigung kriegen, dass es vollbracht ist, wenn dieser Gott, dieser Jesus am Kreuz, der sagt, es ist vollbracht, auch wieder aufersteht von den Toten. Wenn er nicht tot bleibt und man sich denkt, was ist jetzt wirklich vollbracht? Nein, er ist auferstanden, er lebt. Der Tod ist besiegt. Und was das für uns bedeutet, möchte ich vorlesen aus Römer 5. Oder nochmal noch eine Schippe drauflegen sozusagen, Römer 5, Abvers 8. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Er ist gestorben in einem Zustand, wo wir nicht gesagt haben, oh Gott, bitte rette uns, bitte rette uns. Wir waren Sünder. Wir hatten gar keine Lust auf Gott. Paulus schreibt 2 Kapitel vorher in Römer 3, dass da keiner ist, der Gutes tut, dass keiner da ist, der Gott sucht. Wir haben uns um uns selbst gedreht. Und trotzdem beweist Gott eben die Liebe zu uns dadurch, dass, obwohl wir uns nur um uns selbst gedreht haben, Gott war uns komplett egal, dass er Christus gesendet hat, dass er am Kreuz für uns stirbt, damit jeder, der an ihn glaubt, gerettet wird. Weiter geht die Stelle in Römer. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Er stellt gegenüber, wir hatten keine Lust auf Gott, wir waren Sünder, wir waren Feinde Gottes und dann ist Jesus gestorben. In diesem Zustand. Wie viel mehr jetzt, wenn wir durch diesen Tod versöhnt sind und Jesus auch lebt, wie viel mehr haben wir dann die Gewissheit, dass wir wirklich gerettet sind? Wenn Jesus durch das alles im Garten schon das groß macht, was am Kreuz passiert ist, wenn wir uns das anschauen, wissen wir, was am Kreuz passiert ist, wie groß dieses Werk ist, wie groß diese Schuld war, die auf uns auch lag, bevor wir an Jesus geglaubt haben, dann wissen wir, wenn er das getragen hat und jetzt noch lebt und wir versöhnt sind und Jesus vor dem Vater für uns eintritt, dann wissen wir, wir sind gerechtfertigt. Paulus fasst das in Römer 8, Vers 1 zusammen. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Der Kelch ist ausgetrunken. Da ist nichts mehr für die, die in Christus Jesus sind. Und wenn das bei dir nicht so ist, dass du über dich sagen kannst, dass du in Christus Jesus bist, dass du an ihn glaubst, dass er dein Retter und Herr ist, dann zeigt dir diese Geschichte auch, wie sehr du das nötig hast. Dann zeigt dir das auch, wie sehr Jesus geschaudert hat vor dem Kreuz, wie groß die Schuld ist, die auf dir liegt, aber auch, wie groß die Liebe Gottes zu dir ist, dass er sich für dich hingibt. Das, was du niemals hättest tun können, den Weg zu ihm wieder dir erarbeiten können durch irgendwelche guten Taten und was weiß ich. Wir können so viel tun, wir kommen nicht an diesen Standard ran, den Gott von uns verlangt. Jesus ist rangekommen und Jesus hat ihn für uns erwirkt. Wenn Jesus für uns gestorben ist und wir daran glauben, dann sieht Gott nicht mehr uns, sondern er sieht seinen Sohn, seinen gerechten Sohn in uns. Deswegen können wir zu Gott kommen, nicht weil wir irgendwie toll wären, sondern weil Jesus toll ist. Lass das nicht vorübergehen. Man kann in eine Gemeinde gehen, jahrelang, jahrzehntelang, aber wenn du nicht von dir sagen kannst, Christus ist in dir, dann lass das heute ein Weckruf für dich sein. Gott wird am Ende nicht schauen, wie lange bist du in die Gemeinde gegangen, wie lange, wie viele gute Taten hast du getan, was hast du alles hier gemacht, wo hast du da gute Sachen gemacht. Das ist nichts wert am Ende. Am Ende kommt es darauf an, was machst du mit seinem Sohn. Glaubst du an ihn? Glaubst du, dass du nicht an diesen Standard Gottes rankommst, sondern dass du seine Liebe nötig hast, dass du von ihm zu ihm geliebt wirst? Wir können Gott nur lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir können das nicht aus uns selbst heraus produzieren. Nimmst du das an? Und für uns, die wir jetzt schon an Jesus glauben, möchte ich noch zwei Wirkungen aufzeigen, die daraus kommen, wenn wir uns damit beschäftigen, wie groß dieses Werk am Kreuz eigentlich ist, dadurch, dass wir schauen, was Jesus vorher gesagt hat. Wenn wir in Offenbarung 5, Vers 12 schauen, da beten die Engel Jesus an, das Lamm. Das Lamm, das ist eine große Symbolik, da möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen, aber Jesus ist dieses Lamm. Und sie beten dort, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Sie identifizieren Jesus mit dem, was er getan hat. Jesus ist derjenige, der geschlachtet worden ist, das Lamm, das geschlachtet worden ist für uns, für unsere Schuld. Und er ist würdig, diese Dinge zu empfangen, weil er geschlachtet worden ist und weil er Gott ist. Weil es niemanden höheren gibt, ist er würdig, unser Lob zu empfangen. Und wenn wir ans Kreuz schauen, sehen wir, wie groß seine Macht ist, wie groß seine Herrlichkeit ist, wie groß seine Gerechtigkeit ist. Aber wenn wir das hochhalten und sehen, dass Jesus das überwunden hat, dann sehen wir, seine Liebe ist so viel größer. Wenn wir seine Gerechtigkeit hochhalten und sagen, Gott wird jede Sünde, jedes Auflehnen gegen ihn heimzahlen sozusagen in dem Sinne und dann sehen, dass Jesus das alles auf sich genommen hat, dann halten wir seine Liebe auch genauso, in demselben Maße hoch. Da dürfen wir von keiner Seite vom Pferd fallen. Gott ist gerecht und Gott liebt und das steht in keinem Widerspruch. Und er ist würdig, dass wir ihn dafür anbeten. Er ist würdig, dass wir uns unser ganzes Leben dafür geben. Da möchte ich zum zweiten Punkt kommen und das ist interessant, weil den Punkt, den hatte ich schon aufgeschrieben und hatte ihn gestern nochmal in einem Buch so gelesen. Dort schreibt J.C. Reilly, ich weiß nicht, ob ihn jemand von euch kennt, er hat im 19. Jahrhundert gelebt, war in der englischen Kirche, schreibt Gedanken für junge Männer auf. Und dort ist ein Kapitel da mit generellen Ratschlägen für junge Männer. Und dort ist dann ein Abschnitt, wo steht, macht euch deutlich, wie böse Sünde ist. Und wie können wir uns das deutlich machen? Er schreibt, bedenkt auch, was es gekostet hat, die Sünde zu sühnen und dem Sünder zu vergeben. Wenn wir auf die Sünde schauen und schauen, was hat es Jesus gekostet, am Kreuz zu sterben, dann wird uns bewusst, wie schlimm diese Sünde ist und wie sehr wir uns von ihr abwenden sollten und nicht mehr unsere Spielchen mit ihr treiben sollten, sondern in die liebenden Arme unseres Vaters laufen. Wir stehen nicht mehr als Christen unter dem Zorn Gottes. Der Kelch ist leer, wie gesagt. Das dürfen wir nicht vergessen. Wenn wir uns jetzt auf Gott ausrichten, ist die Motivation dahinter nicht, oh, ich fürchte mich vor Strafe und oh, ich habe so viel Angst vor Gott. Wir müssen keine Angst vor Gott haben, so wie Jesus es hatte, vor diesem Zorn, der kommen wird. Wenn wir in Christus Jesus sind, ist keine Verdammnis mehr für uns da. Wir sind nicht mehr durch Furcht motiviert, sondern durch Liebe. Wie ich gesagt habe, wir lieben den zurück, der uns zuerst geliebt hat, als seine Kinder jetzt, wenn wir an ihn glauben. Und diese natürliche oder diese angebrachte Reaktion darauf, schreibt Paulus auch wieder im Römerbrief, und damit möchte ich dann gleich zum Schluss kommen. In Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Unsere Reaktion auf diese Barmherzigkeit Gottes, die wir sehen, schon im Garten, wo er so schaudert davor, was kommen wird am Kreuz, wo wir erkennen, wie groß sein Werk am Kreuz ist. Unsere Reaktion darauf ist, in Liebe zu reagieren und uns ihm hinzugeben. Das sagt Paulus hier, es ist ein vernünftiger Gottesdienst. Wir können jeden Sonntag in die Gemeinde gehen und hier Gottesdienst feiern, und das ist auch gut so. Aber das sind 2-3 Stunden von 168 Stunden, die ihr in der Woche habt. Ist Gott es nicht wert, dass wir unser ganzes Leben für ihn leben? Ist nicht das, was er möchte, diese Gemeinschaft mit uns? Hat er nicht das erkauft am Kreuz, dass wir mit ihm leben, nicht mehr für uns selbst, sondern mit ihm? Dass wir nicht nur darauf schauen, dass wir im Himmel mit ihm sein werden, worauf ich letztes Mal ja auch ein bisschen eingegangen bin, sondern dass wir hier schon Gemeinschaft mit ihm haben dürfen. Dass wir uns abwenden von dem, was nicht Gottes Wille ist, von dem, was die Bibel Sünde ist, was Rebellion gegen Gott ist, von den Dingen abwenden und hinwenden zu ihm. Wir haben nicht nur Vergebung der Sünden am Kreuz bekommen, durch den Glauben an dieses Werk, sondern wir haben auch ein neues Leben bekommen. Gott hat seinen Geist in uns gelegt, der uns auch die Kraft gibt, in diesem neuen Leben zu wandeln. Lasst uns zusammen in diesem Leben wandeln. Lasst uns für ihn leben. Weil er ist unser Leben, er ist unser Halt, er ist unsere Hoffnung. Auf wen sollten wir sonst hoffen? Wir schauen in die Welt und sehen so viel um uns herum. Lasst uns auf ihn schauen. Lasst uns ihm unser Leben darbringen als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was er verdient. Und wir werden gleich auch das Abendmahl feiern. und uns daran nochmal erinnern, an das, was Jesus am Kreuz getan hat. Und schauen, das nochmal reflektieren und uns erinnern, diesen Tod verkündigen, aber auch den neuen Bund verkündigen, den Gnadenbund, den er mit uns geschlossen hat. Dass wir jetzt vor ihn kommen dürfen, weil er uns würdig gemacht hat durch seinen Sohn. Amen.